Sie hören die Aufzeichnung der Breakout-Session mit Dr. Christian Hennecke beim Einsiedler Impulstag 2019. Christian Hennecke ist katholischer Priester und hauptverantwortlicher Pastoral im norddeutschen Bistum Hildesheim. Er wird hier eingeführt vom Einsiedlerpater Thomas Fessler. Gute Unterhaltung und viel Inspiration.
Guten Nachmittag miteinander. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Breakout-Session und darf dafür Dr. Christian Hennecke einleiten. Er hat sich mit der Thematik dieses Impulstages schon seit Jahren auseinandergesetzt. Er ist Autor von zahlreichen Büchern, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Eines habe ich als Vorbereitung auf den heutigen Tag gelesen, von Missverständnissen und Fallstricken. Zunächst studierte Dr. Christian Hennecke in Münster und Rom katholische Theologie und war danach einige Jahre Kaplan und Pfarrer in verschiedenen Gemeinden, Pfarreien in Norddeutschland. 8 Jahre lang war er dann für die Priesterausbildung im Bistum Hildesheim verantwortlich. Im selben Bistum ist er nun seit 2015 Leiter der Hauptabteilung Pastoral. Als ich das gelesen habe, hat mich natürlich interessiert, was macht man dort? Und die Homepage des Bistums hat mich da aufgeklärt. Er ist dort unter anderem für folgende Aufgaben zuständig: die Unterstützung des Bischofs und der diözesanen Gremien bei der Steuerung der Gemeindepastoral und der Kategorialseelsorge, die Wahrnehmung und Deutung neuer pastoraler Herausforderungen, die Erarbeitung von pastoralen Konzepten und Entwicklung pastoraler Projekte. Sie sehen, diese Aufzählung zeigt, Dr. Hennecke kann aus dem Vollen schöpfen, wenn er es nun uns seine Thesen etwas darlegt, seine Gedanken mit uns teilt. Zentral eine These möchte ich bereits von ab Ihnen mitgeben als Ausgangspunkt. Quasi für ihn ist es wichtig zu sehen, welche inneren Kirchenbilder tragen wir eigentlich mit uns herum. Denn das ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ganz zentral dafür, ob und wie eine kirchliche Erneuerung gelingen kann. Damit übergebe ich sehr gerne Ihnen das Wort.
Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich. Was macht ein Leiter einer Hauptabteilung Pastoral? Wenn man das so ausdrückt wie Sie, wird es ja immer noch nicht viel klarer. Ja? Deswegen versuche ich das auch seit 4 Jahren zu verstehen. Genau, so ist es auch. Also ich bin auch, glaube ich, nicht hier, weil ich Leiter einer Hauptabteilung Pastoral bin, sondern eher, weil mich eine Leidenschaft treibt, die Leidenschaft zu verstehen, wie kirchliche Entwicklung heute geht. Dass ich auch zufällig in diesem Bistum, in so einem Generalvikariat gelandet bin, vielleicht nicht ganz zufällig, aber ist sicherlich auch nicht das, wo ich sagen würde, da habe ich immer drauf angelegt, dass ich in einer bischöflichen Behörde arbeite. Das ist nicht so, also nur um das gleich vorweg zu sagen. Der Titel, oder wenn wir hier uns mit der Frage beschäftigen, wie Kirche sich erneuert, habe ich mal versucht, wie könnte ich da einen gescheiten Titel mit diesem Tag verknüpfen. Und kam auf ein Wort, das ich in England gelernt habe und das ich weiterhin genial finde. Aber es hat es in sich und das werden wir auch sehen. Die Engländer, die anglikanischen Engländer, sprechen bei ihren Erneuerungsprozessen von einer Mission-Shaped Church. Und dieser Titel Mission-Shaped, den habe ich hier benannt. Was heißt Mission-Shaped Church? Das heißt im Grunde genommen, dass die Kirche und ihre Gestalt sich ergibt, sich zeigt aus der Sendung. Und diese Umkehrung, also wir sind nicht eine Kirche, die versucht, eine Sendung zu haben und irgendetwas mit Leuten zu unternehmen und der Welt nahe zu kommen, und die sollen dann irgendwann zu uns kommen, sondern die Umkehrung, wir sind gesandt und daraus wächst Kirche, aber dann ist die Frage, welche, das bewegt mich eigentlich. Und das möchte ich in 5 Punkten tun. Ich möchte zunächst biblisch zurückschauen denn der, und vergegenwärtigen. Dann möchte ich in einem zweiten Schritt fragen, wie wir unsere Situation in Europa heute, oder sagen wir mal so, ich für mich, sag mal für Norddeutschland oder für die Schweiz, wenn ich von der Schweiz weiß ich viel weniger als von Norddeutschland, zweifellos, wie wir die heute verstehen könnten, was es zu verlernen gilt und was es zu lernen gilt, wenn man diese Situation sieht, da ist das, was Sie gerade gesagt haben, leitend, wie aufbrechen gehen könnte und geht und worauf es dabei ankommt. Das sind die 5 Akzente, die in den nächsten 35 Minuten, da ist eine Uhr, das ist echt klasse, ja, ist ja auch ein Klassenraum, also insofern, ja, die mich in dieser Zeit bewegen werden. Ich habe diese Präsentation erstellt, ohne zu wissen, dass das Tagesevangelium dieses ist, was es ist. Das mit den Jüngern, die ausgesandt werden zur Ernte, weil es auch mir ein erstes, total wichtiges Evangelium ist, um diese Perspektive des Mission Shaped zu verstehen. Bei diesem Evangelium geht es zunächst und zentral nicht um Kirche. Das finde ich schon mal wichtig. Es geht um das Reich Gottes. Und das Reich Gottes dann wiederum auch in einer ganz besonderen Art und Weise. Die Jünger, die da auf den Weg gesandt werden, werden gesandt, etwas zu sagen, was schon ist. Das Reich Gottes ist nah. Also es ist nicht so, die haben es und die anderen haben es nicht, sondern es ist schon da. Und es ist, würde man heute mit Hartmut Rosa sagen, ein Resonanzgeschehen, auf das es da ankommt, wenn nämlich sie den Frieden verkünden und in da wohnt ein Mann des Friedens, dann passiert da was und sonst passiert da nichts. Aber wenn nichts passiert, ist auch nicht schlimm, weil das Reich Gottes ist nah. Das finde ich eine erste wichtige Aussage. Sie sind zu zweit und mittellos. Ich will das nicht moralisch unter dem Stichwort Demut verhaftet wissen, sondern unter dem Stichwort Machtlosigkeit. Evangelisierung, Sendung geschieht nicht machtvoll, sondern ausgesetzt. Sie sind in der Tat ausgesetzt. Wenn ich nicht weiß und nichts habe und ich an einer Tür klingle, bin ich dem ausgesetzt, was dann passiert? Ich hab's nicht, kann ich sagen, ist ganz egal. Sie sind zu zweit in alle Städte und Ortschaften, in die der Herr selber gehen wollte, weil dieses zu zweit sein eine Existenzform des Reiches Gottes ist. Da lebt der Herr in ihrer Mitte. Und sie setzen auf diese Einladung. Und das noch Wichtigere für mich in diesem Evangelium ist, sie werden von Jesus in die Ernte gesandt. Also, der Blick Jesu auf die Wirklichkeit der Menschen, die mit ihnen, mit ihm leben, wie seine Zeitgenossen, ist nicht, euch fehlt was, sondern ist, bei euch ist es schon. Und den Jüngern sagt er, ich schicke hier Arbeiter in die Ernte. Ich schicke nicht Arbeiter ins Säen, ich schicke Arbeiter in die Ernte. Mir ist wichtig, ein Wort aus dem Johannesevangelium, die kennen die Geschichte von der Samaritanerin. Am Ende dieser Geschichte sind die Jünger ja sehr erstaunt, als sie zurückkommen, haben ihm was zu essen mitgebracht. Sie sehen ihn bei der Frau, die gerade weggeht. Und Jesus sagt ihnen dann erstens, schön, dass ihr was mitgebracht habt, aber ich lebe von einer anderen Speise. Das irritiert die Jünger zweifellos auch. Aber was er dann sagt, irritiert noch mehr und sagt, guckt euch um, die Felder sind reif zur Ernte. Damit meint er nicht die physische Ernte, sondern er meint die Vorbereitetheit, die schon Anwesenheit des Reiches Gottes und der Offenheit der Menschen dafür an diesem Ort. Erster Ausgangspunkt. Zweiter Ausgangspunkt ist die Emmaus-Geschichte. Sie beschreibt auch diese Art und Weise aus einer ganz anderen Perspektive. Diese Art und Weise des Jüngerseins und des Gesandtseins. Erster Punkt. Die beiden Jünger side by side unterwegs sind vor allem eins. Sie sind traurig. Sie sind traurig, weil sie noch in der Passion stecken. Das ist ja auch verständlich. Jesus ist gestorben. Das, worauf sie gesetzt haben, ist nicht mehr da. Sie erzählen sich ihre eigenen Erfahrungen. Im Erzählen auch der traurigen Erfahrungen kommt der Herr dazu. Und er ist es, der ihnen die Logik der Wirklichkeit erschließt, indem er ihnen die Schrift auslegt. Die Logik der Wirklichkeit heißt ja für die Jünger, der Herr ist gestorben, alles ist zu Ende. Für Jesus, der Herr ist gestorben und er ist auferstanden. Und das möchte ich euch anhand der Schrift erklären. Er öffnete ihnen den Sinn für diese Schrift. Die Bedeutung der Schrift in diesem Zusammenhang ist, sie deutet die Wirklichkeit. Wohlgemerkt, nicht wir deuten die Schrift, sondern die Schrift deutet unsere Wirklichkeit. Das ist nicht so leicht für uns, aber es ist typisch glaubensmäßig entscheidend, dass deswegen, wo die zwei sind, der dritte ist und der ihnen eröffnet, wie diese Wirklichkeit ist, nämlich eine Wirklichkeit, in der ständig Kreuz und Auferstehung enthalten ist. Die innerste Mitte der Schrift, die innerste Mitte der Wirklichkeit ist das Passions- und Auferstehungsgeschehen. Dass also etwas stirbt, dass also etwas zu Ende geht, ist der Auftakt zu etwas Neuem, was wächst. Dass dieses Geheimnis von Tod auch ein Geheimnis der Auferstehung ist, ist zentral. Können wir, trauen wir uns als Christin, als Gesandte, die Wirklichkeit so zu lesen? Stellt sich die Wirklichkeit auch kirchlicher Art, aber auch gesellschaftlicher Art, wir leben immer in Zeiten, hatte auch James Mellon ja gesagt, von Aufgängen und Untergängen. Das ist nichts Schräges, das ist der Rhythmus der Wirklichkeit, der eucharistischen Wirklichkeit. Bei den Jüngern entsteht, und das ist wichtig, durch diese Erfahrung und Eintauchen in diese Nähe mit Christus und in diese Wirklichkeit, ein brennendes Herz und auch ziemlich viel Energie. Weil, also man muss sich es nur mal so vorstellen, die sind den ganzen Tag gewandert und am Ende des Tages ist Energie. Das ist bei mir in der Regel nicht so. Ja? Aber bei denen ist das so, weil der Herr da ist und sie gehen zurück und verkünden das, was sie erlebt haben. Kirchliche Erneuerung, so heißt das für mich, lebt aus einer Energie und Leidenschaft, die nicht von einem selber kommt. Letzter biblischer Ausgangspunkt. Pfingsten, haben wir heute auch schon benannt, ist ja ein Fest, das Unerwartetes zutage fördert. Und wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, und ich würde sagen, die Apostelgeschichte ist mehr der Referenzrahmen für unsere Situation, als es irgendeine Vergangenheit nach Konstantin ist. Wenn das so ist, ist eins klar, alles, was jetzt passiert, ist Überraschung. Und das finde ich wichtig, weil, und das werden Sie noch sehen, wir alle ja Bilder haben, die keine Überraschung sind. Ja, wir alle wissen eigentlich, wie wir uns vorstellen, dass eine Kirche richtig gut funktioniert. Ich werde Ihnen noch helfen, das vielleicht auch für sich zu deuten. Und natürlich nicht exklusiv, sondern Sie werden selber Ihre eigenen Bilder haben. Aber wenn Sie die Pfingstgeschichte lesen und wenn Sie was darauf hin ist lesen, werden Sie lesen, dass für die Jüngerinnen und Jünger Jesu allein das Faktum, dass sie sich sammelten als Gemeinschaft, nicht erwartbar war. Die Neuen, die dazu kamen, auch nicht wussten, was sie tun sollten. Die Apostel auch nicht wussten, was sie tun sollten, außer sich führen zu lassen. Und dass dann Dinge passierten wie, dürfen auch Leute, die nicht mit der Tradition verknüpft sind, zu uns gehören. Die sogenannten Heiden, die Völker, die Schweizer, die Deutschen und sonstige Gestalten, ja, dürfen die auch Christus nachfolgen? ohne vorher die ganze jüdische Tradition übernommen zu haben. War ja die entscheidende Überraschungsstreitfrage der Christen. Petrus und die anderen, die sich dann leidenschaftlich dogmatisch darüber unterhalten haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann Petrus sagte, ist ja fein, dass wir hier dogmatische Fragen klären wollen, aber dummerweise hat Gott das schon alles entschieden. Ihr müsst also eure Dogmatik neu schreiben. Das finde ich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Deswegen möchte ich Ihnen sagen, diese biblischen drei kleinen Stellen, die wir hier jetzt angeguckt haben, geben schon mal deutlich zu verstehen, dass wenn wir tatsächlich von der Sendung her aus denken wollen, uns nicht erspart bleibt, etwas zu vergessen. Nämlich, dass die Zukunft nicht die Verlängerung der Gegenwart ist oder der Vergangenheit. Und das ist nicht schlimm, sondern das ist normal. Das kostet uns Kraft, aber das ist insgesamt ein Weg, den Gott mit seinem Volk immer wieder gegangen ist. Also, es gibt eine geistbewegte Leidenschaft, es gibt sowas wie eine Gemeinschaft von Jüngern, in deren Mitte sich der Herr ereignet. Sie schöpfen immer aus dem Ursprung in dieser Gegenwart, aus der Schrift. Sie erwerben eine neue Sicht auf die Wirklichkeit und sie lassen sich ein auf die Welt und ihre Sehnsucht ohne jede Angst, weil in dieser Wirklichkeit schon Christus vorhanden ist und der Geist weht, wo er will. Das als kleiner Auftakt. Springen wir ins Heute. Erstens, wir leben in einer Zeit, die so zu beschreiben wäre, dass es nicht nur einen großen Weltklimawandel gibt, sondern auch ein ähnliches Phänomen im kirchlichen Kontext. Wer ernsthaft heute denkt, es gäbe noch so etwas wie eine gelungene Form von Volkskirche in Europa, dem muss man sagen, das mag in deinem Herzen so sein, aber Fakt ist es nicht. Tatsächlich aber ist es so, dass wir in einer Situation stehen, wo wir nicht sagen können, die Leute glauben nicht mehr. Die Leute gehen nicht mehr zur Kirche, die gibt es sicher auch. Aber die meisten haben noch nie einen relevanten Zusammenhang mit Jesus Christus gehabt. Das heißt, es geht nicht um ein nicht mehr. Und also um die Frage, wie renoviere ich das nochmal so hin? Sondern es geht um einen neuen Anfang. Ich komme aus Norddeutschland, das nennt man Diaspora. Diaspora war früher immer so gesehen als eine defiziente Volkskirche. Die Armen in der Diaspora. Wie können die das nur schaffen? Die sind ja nur 10% katholisch. Die anderen waren ja alle bei uns da oben irgendwann mal evangelisch. Diaspora ist aber kein defizitärer Begriff. Es sei denn, ich lege als Norm eine Volkskirchlichkeit, die um jeden Preis wiederherzustellen sei. Diaspora ist die Grundsituation von Menschen, die überzeugt sind von einer Wirklichkeit Gottes, einer Begegnung mit Jesus Christus und die daraus versuchen, Gestalten zu leben. Was daran schlimm sein soll, weiß ich nicht. Ob das heißt, dass dann irgendwann später 50-99% aller Leute zur Kirche gehen, ist, glaube ich, nicht die erste Frage, sondern die Frage ist, können wir damit leben, dass wir eben, und das ist der Phantomschmerz, nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung stellen, nicht mehr den großen politischen Einfluss haben, von dem wir meinen, dass wir ihn mal gehabt hätten, ich formuliere das extra so, ja, sondern wir leben in einer Wirklichkeit, in der das, was damals für die Jünger ganz normal war, sehen Sie diese Sendungsrede. Bei einigen taucht ein Mann des Friedens auf, dann soll er da in dem Haus bleiben und dort das Heil weiter verkünden etc. und heilen. Aber an vielen anderen Orten war gar nichts. Also diese ganzen Mythen von gewissen, die wir im Kopf tragen, von Flächendeckung zum Beispiel, flächendeckendes Christentum, ist das überhaupt ein Ideal? Und warum sollte es eins sein? Ist für mich extrem begründungspflichtig. Wenn ich aber die Situation so ansehe, wie sie ist, diese neue Situation des Glaubens, kann ich sagen, nein, die Kategorien und die Menschen, mit denen ich zusammen bin und sein darf, und sind so unterschiedlich, dass sie nicht mehr in dieses Gefüge und System passen. Das ist auch nicht schlimm. Das wusste auch das Zweite Vatikanische Konzil schon und schrieb deswegen in Gaudium et Spes 4, dass die Kirche zur Erfüllung ihres Auftrags es der Kirche obliegt, nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten. So kann sie dann jeweils in einer Generation angemessenen Weise auf die bleibenden Fragen der Menschen nach dem Sinn des gegenwärtigen und zukünftigen Lebens und nach dem Verhältnis beider zueinander Antwort geben. Es gilt also, die Welt, in der wir leben, ihre Erwartungen, Bestrebungen und ihre oft dramatischen Charakter zu erfassen und zu verstehen. 65 ist das, das ist locker 50 bis 60 Jahre her, 50 Jahre her, dass das Konzil sagt, wir leben in einer Zeit, wie in jeder Zeit, denn in jeder Generation muss man neu fragen, was bedeutet das Evangelium in dieser Zeit? Dann sagen die auch, wie es bei jeder Wachstumskrise geschieht, bringt auch diese Umgestaltung nicht geringe Schwierigkeiten mit sich. Das ist ein harmloser kirchischer Satz für eine gewaltige Wirklichkeit. Und da wir ja, wie James Mellon gesagt hat, vielleicht ja auch nicht alle so erneuerungssüchtig sind, fällt uns das extrem schwer. Und wir merken diese Schwierigkeiten, die sich ergeben, wenn wir heute im Jahr 2019 uns fragen würden, was sind denn diese jeweils Bestrebungen, Erwartungen und der dramatische Charakter der Menschheit und was bedeutet das von unserem Glauben? Ich betone, in einer jeweils einer Generation angemessenen Weise, weil das bedeutet, jede Generation hat die Aufgabe, das neu zu fragen. Deswegen besteht die Herausforderung darin, wie es Gaudium et Spes 11 formuliert, im Glauben daran, dass es vom Geist des Herrn geführt ist, der den Erdkreis erfüllt, bemüht sich das Volk Gottes in den Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen, die es zusammen mit den übrigen Menschen unserer Zeit teilt, zu unterscheiden, was darin wahre Zeichen der Gegenwart oder der Absicht Gottes ist. Also für mich ist das ein wunderbarer Satz. Allerdings eine schwierig einzuholende Wirklichkeit. Weil, was bedeutet das? Erstens, der Geist des Herrn erfüllt den Erdkreis. Er erfüllt den Erdkreis, will sagen, in Greta Thunberg, in den Ereignissen um Klimawandel, in den Ereignissen der Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau, ist der Geist Gottes wirksam. Und wir, die wir ja Zeitgenossen aller anderen sind, bemühen uns in den Ereignissen, Bedürfnissen und Wünschen, die wir mit den anderen Menschen teilen, zu unterscheiden. Was zeigt uns Gott darin und wie ist er darin da? Es geht, wie gesagt, nicht darum zu sagen, da ist nicht Gott, da bringen wir ihn hin, sondern der ist da schon, wie kann ich ihn entdecken? Ich sage Ihnen zwei Dinge, wo ich das am meisten sehe. Ich glaube, wir leben in einer sehr flüssigen Zeit, wo Menschen sehr unterschiedlich agieren und frei agieren können. Alle diese Worte, die wir soziologisch gerne nennen, wie Individualisierung, Mobilität und, Wahlfreiheit, verkörpern wir ja auch. Sie haben ja heute auch gewählt, also gewählt hier zu sein, ja. Müssen demnächst, glaube ich, in der Schweiz wieder wählen, soweit ich das gesehen habe. Wir wählen alle. Und zwar alle Generationen wählen. Alle. Und wir alle wählen, was wir wollen. Und es kann gut sein, dass ich in 5 Jahren was anderes wähle als jetzt. Solche Menschen sind wir. Wir wählen auch Konfessionen. Es gibt heute Biografien mit Lebensabschnittskonfessionen, also sozusagen, wo man sagt, da finde ich das, aber ich habe jemand anderen getroffen oder eine andere Idee, andere Personen, mit denen gehe ich jetzt. So entscheidend ist das gar nicht mehr mit der Konfession. Ich kenne ganz viele Personen aus meinem Arbeitsumfeld, im bischöflichen Generalvikariat, die gehen am liebsten zur evangelischen Gemeinde als Katholiken, weil sie da sagen, da kriege ich eine gute Predigt. Was ja einiges über uns aussagt zuweilen, aber eben, ich will sagen, man wählt das, was man sucht. Matthias Sellmann aus Bochum sagte beim Katholikentag 2018, Professor Sellmann, die katholische Kirche muss endlich damit klarkommen, dass die Leute tun, was sie wollen. Ja, das klingt gut. Das ist auch gut, das nehmen wir auch in Anspruch. Aber ich sage Ihnen nur eins, an der Stelle heißt das auch, dass die Idee, wir hätten da so eine Pfarrgemeinde, zu der müssten alle kommen, ad absurdum geführt ist. Das kann so nicht funktionieren. Weil die Leute wählen. Und es ist gar nicht sicher, dass die sagen, das ist sowieso die normative Gestalt und deswegen gehe ich dahin. Nein, ich gehe dahin, wo es mir gefällt. Ich gehe dahin, wo ich was finde. Und ob, wenn es in Einsiedeln ist, da komme ich sogar nach Einsiedeln. Ja? Aber wenn es nicht in Einsiedeln ist, sondern in Tessé, dann fahre ich nach Tessé. Vielleicht auch beides. Wenn Sie als treues, ich sage das nur, als treues Gemeindeglied dann über diese Person reden würden, dann würden Sie sagen, der ist nie da. Der kommt also nicht zur Kirche. Was für ein unzuverlässiger Katholik. Daher würde ich sagen, nö, ich gehe ständig zur Kirche, aber woanders. Meine Mutter ist 88 Jahre, ich erzähle das jetzt wirklich gerne, solange sie noch lebt, kann ich das ja auch noch erzählen. Die ist 88 Jahre, wohnt in Nürnberg und wenn man der sagen würde, geh in deine Heimatgemeinde, würde ich sagen, nee, ich gehe dahin, wo ich will. Und dann habe ich meiner Mutter gesagt, und also, wie ist das denn mit deiner Gemeinde? Dann sagt sie, das sind die, mit denen ich da feiere. Ja, wunderbar, das sind jedes Mal andere, aber ein paar sind ähnlich, aber für meine Mutter ist das ihre Gemeinschaft. Meine Mutter war mal anders. Das ist eine Schlesierin von echten Schrot und Korn, katholisch bis tief in die DNA, sage ich mal so. Dass die mir neulich sagt, weißt du Christian, ich habe mir so überlegt, die Leute heute haben alle ganz unterschiedliche Formen von Spiritualität und das muss man anerkennen. Habe ich zum ersten Mal gehört, neulich, und war sehr beeindruckt. Ja, und habe so gedacht, wenn das schon bei 88-Jährigen ist, wie ist es dann erst bei Jüngeren? Und also diese klassischen Kriterien, wollte ich damit sagen, die zerfallen uns unter den Füßen. Das ist aber nicht schlimm, weil das ja nicht nichts ist, was meine Mutter da lebt. Ganz im Gegenteil. Also sehr liquide. Und das bedeutet eben, dass die Fragen einer Kirchengemeinde weniger die eines solchen Klosters sind, in die wir heute sind, so schön stabil, wie das nun mal so ist, ne? Und großartig und herrlich und barock und ohne Ende, sondern eher wie so Zelte. Was wiederum, meiner Meinung nach, erheblich biblischer ist, als das, was wir hier haben. Entschuldigung. Also. Auch gut. Ja? Lesen Sie den Hebräerbrief. Lesen Sie den Hebräerbrief, wo dann steht, ganz spannend steht, dass die Abraham und Jakob und Isaak und alle die nicht feste Häuser bauten, sondern in Zelten lebten, weil sie die feste Stadt von Gott her erwarteten. Und weiß ich, dass sie das ja auch tun. Und dass das, was sie hier bauen, ja nur der Erwartungshorizont dessen ist, was da kommen soll. Also, wenn man hier nachher hierher kommt. Aber was ich damit sagen will, es ist erheblich dynamischer, was passiert, erheblich provisorischer, was passiert und keineswegs sicher, dass ich einfach sagen kann, nur weil ich jemanden nicht an einem Ort sehe, ist er nicht da. Das bedeutet aber auch, was wir in unserer Kirche in Deutschland, mindestens vielleicht auch hier in der Schweiz, erheblich durchspielen, dass die Rede von nicht mehr Macht haben ganz relevant wird. Aber eben auch wichtig ist. Wenn Sie mir bisher ja fast zugestimmt haben oder sagen, ja, vielleicht ist das ein bisschen so wahr, aber was, dann möchte ich mit Ihnen gemeinsam jetzt mal anschauen, in einem zweiten Schritt, was uns eigentlich daran hindert, zu tun, als würde es diese Wirklichkeit wirklich sein. Das sind nämlich unsere inneren Bilder und da komme ich auf das, was Sie gesagt haben. Wieso bin ich auf diese inneren Bilder gekommen? Mir hat nicht eingeleuchtet, warum, wenn man Workshops und Tagungen macht und sich über neue Kirchenbilder verständigt, die Leute, wenn sie nach Hause fahren, prompt das Alte machen. Wieso ist das so? Wo sie doch alle nicht böse sind, sondern nette Menschen, leidenschaftlich nach vorn ausgestreckt. Aber sobald sie an einem bestimmten Punkt wieder zurückkehren in das, wohin sie gekommen sind, ist es wie vorher. Als Pfarrer habe ich das auch immer so erlebt. Mein Bild war, eine Gemeinde wirkt auf mich wie Watte. Das heißt, ich kann wohl da reinhauen oder also was machen, was Neues, aber sobald ich meine Hand da rausziehe, ist es wie vorher. Wie kommt das, dass das so stabil ist, beziehungsweise so wattig? Es hat was mit Mustern zu tun. Und bei diesen Mustern möchte ich mich ganz kurz aufhalten. Mich hat in den letzten Jahren ein Satz aus dem Buch Jesaja sehr beeindruckt. Da geht es nämlich auch um Muster. Bei diesem Wort Gottes an sein Volk, das mal wieder in tiefen Depressionen ist, sagt Gott: Schaut nicht mehr auf das, was früher war, auf das, was vergangen war, sollt ihr nicht mehr achten. Seht, ich schaffe Neues, schon sprost es auf, merkt ihr es nicht. Merkt ihr es noch, würde man sagen, heute sagen, im Umgangsdeutsch. Merkt ihr es noch? Ja, was soll passieren? Gott sagt, ich habe früher auch gehandelt an euch. Ich bin mit euch durch diese Welt gegangen. Das habe ich alles gemacht. Aber ihr sollt nicht mehr darauf achten. Warum nicht? Weil euch die Bilder in dem Blick auf diese Vergangenheit hemmen daran, zu sehen, was ich heute mache. Also ist eine Bekehrung notwendig. Und die ist deswegen so schwierig, weil diese Bilder, die wir haben, emotional getriggert sind. Also die sind emotional in uns verankert und das ist richtig schön fest. Deswegen kann ich auch dann, wenn die Wirklichkeit schon gar nicht mehr damit übereinstimmt, immer noch denken, es müsse so sein. Das ist nichts Böses, sondern ganz normal. Ich glaube, das ist in jedem von uns. Denn wenn jemand eine gute Erfahrung gemacht hat, und vielleicht haben Sie ja schon mal gute Erfahrungen in Ihrem Glaubensleben gemacht, ich gehe mal davon aus, sonst würden Sie heute nicht glauben, dann ist es doch auch so, dass Sie daran hängen. Das ist mir immer aufgefallen an Kirchen. Ich war Pfarrer in einer potthässlichen Kirche und alle Leute behaupteten, sie sei schön. Das kann man nur behaupten. Also es war eine Betonkirche, ne? So eine 60er Jahre Öl in die Luft Heizungskirche, sage ich mal so. Wirklich nicht schön. Und trotzdem fanden Leute die schön, die da immer waren. Das ist nachvollziehbar, weil meine Glaubenserfahrung mit diesem Ort verlinkt ist. Deswegen ist sie doch nicht schön, ne? Also das muss man dann auch ehrlicherweise mal sagen, wenn man von außen guckt. Aber das macht deutlich, wie stark solche emotionalen Bilder uns prägen. Also das erste emotionale Muster kennen Sie vielleicht vom Jahresende. In Deutschland kennt man das Dinner for One. Dinner for One ist genau das Beispiel dafür. Miss Sophie. Miss Sophie ist diejenige, die möchte, dass man es macht wie immer. Und James, der Arme, auf seine schüchterne Frage hin, ob es denn wirklich so sein sollte wie letztes Jahr, er weiß ja, dass gar keiner da ist am Tisch, hört die empörte Äußerung von Miss Sophie: The same procedure as every year, James. Wer ist Miss Sophie in der Kirche? Das ist die emotionale Gehaltenheit an Bilder. Wie bei Miss Sophie auch. Sie möchte halt mit Admiral Winterbottom, Mr. Pomeroy und all den anderen feiern, die schon längst tot sind. Aber man spielt das weiter. Alle wissen das und trotzdem geht es so weiter. Soll ich mal ein bisschen griffig werden, dann würde ich sagen, wie kommen wir eigentlich auf den Gedanken, dass wir in einer Situation, die ich eben geschrieben habe, weiterhin so Erstkommunion machen können, wie wir es machen? Wie kommen wir überhaupt auf den Gedanken? Welchen Sinn sollen das haben, wenn die Voraussetzungen alle unterschiedlich sind? Wie kommen wir auf den Gedanken, dass wir bestimmte Sachen einfach immer wieder machen? Melden hat es heute Morgen auch nochmal gesagt. Es hat nicht funktioniert, dann machen wir es nochmal. Ja? Und optimieren es, machen eine andere Methode. Das hängt an emotionalen Bildern. Wieso jammern heute noch im Bistum Hildesheim, obwohl es in den 70er Jahren dort schon genauso war, immer noch Leute darüber, dass nach der Erstkommunion die Eltern mit ihren Kindern nicht mehr zur Kirche kommen? Als ob sie vorher da gewesen wären. Ja, also, das hat mit emotionalen Bildern zu tun. Und deswegen lesen wir die jetzige Situation auch tendenziell als Abbruch und Zusammenbruch und als Überforderung. Also der James in uns, der immer, der bedient ja bis zur, also der arbeitet ja bis zum Umfallen, bis er nachher aus der Blumenvase den Whisky trinkt. Ja. Dieses Phänomen erlebe ich in Kirchengemeinden. Dann sagen die zu mir, ich bin ja der Böse aus Hildesheim, bei uns sind die aus den Zentralen immer die Bösen. Ja? Könnte sein, dass das bei Ihnen nicht so ist, weil es ja anders geordnet bei Ihnen. Aber bei uns ist es so, dann sagen die immer, ihr wartet jetzt, dass wir dasselbe, was wir bisher gemacht haben, als Ehrenamtliche tun. als ob es ein bestimmtes Muster gäbe und die Bösen da oben sagen, ihr müsst es jetzt tun. Dann sage ich immer, nee, überhaupt nicht. Dann sind immer alle ganz überrascht. Muss Kirche so sein, wie sie war? Nein.
Deswegen, mehr machen ist auch super, führt auch zur Überforderung, ist auch ein inneres Muster. Wir müssen immer mehr machen und die immer weniger Leute müssen immer mehr machen. Tolles Muster. Warum müssen die mehr machen? Damit alles erhalten bleibt. Und ich würde mal ganz böse sagen, alle Strukturveränderungen, die wir in der deutschen Kirche in den letzten 20 Jahren mit Leidenschaft durchgezogen haben und mit vielen Traumata, sind nichts anderes als ein Versuch, was zu erhalten. Haben mit Zukunft nichts zu tun. Außer, dass man sagen kann, der Bischof hat dafür gesorgt, dass es eine Möglichkeit gibt zu sagen, wir versorgen oder mit den Sakramenten die Gläubigen. Aber das hat doch mit Kirche nur begrenzt zu tun, weil das ist ja nur ein Mittel für einen Zweck, nämlich dass Christinnen und Christen sich engagieren können an den Orten, wo sie als Christen leben. Deswegen habe ich auch ein großes Problem mit dem Muster Sammlung. Sammlung und Sendung. Ich glaube, dass wir etwas verwechseln. Wir verwechseln, dass es einerseits, dass wir diejenigen seien, die Gottes Volk sammeln sollen. So nach dem Motto, richtig gut ist nur, wer zu uns kommt. Dann sind sie safe. Ja? Dann haben wir unser Ziel erreicht, sind wieder alle da. Das ist nach meinem Empfinden fast heretisch. Weil der Herr sammelt sein Volk. Die eigentliche Frage wäre, wie sammelt er das heute, wenn er das nicht bei uns sammelt? Bei uns sammelt er ja auch. Sie sind zum Teil sicher in Gemeinden engagiert. Da sind Menschen, die gesammelt sind vom Evangelium. Das glaube ich sicher. Aber ich kenne genauso viele andere, die ganz woanders gesammelt sind. Unsere Aufgabe ist aber die Sendung. Und die kommt nicht aus der Sammlung, sondern es ist, wie mein Vortrag ja als Titel hat, umgekehrt. Wir sind gesandt und dann mal sehen, was passiert. Wir haben keine Garantie über die Festigkeit von kirchlichen Gemeinschaften. Wir haben wohl die Garantie, dass wenn wir aus dem Glauben leben, irgendwas passieren wird, das wir aber nicht in der Hand haben. Deswegen ist das unangenehm, denn es heißt ja einerseits, es zielt eben nicht darauf, dass am Ende alle in der Kirche sind, sondern es zielt darauf, dass alle das erfahren können, was Jesus wollte, dass seine Jünger allen erzählen, dass nämlich das Reich Gottes schon da ist. Ich habe noch ein weiteres Muster. Ich glaube, wir leben mindestens in der katholischen Kirche, aber ehrlich gesagt, es gibt es auch gut bei den evangelischen, aus einem langen Schatten einer klerikalen Kirche. Und das heißt, dass Kirche eigentlich nur dann Kirche ist, wenn hauptberufliche oder, also wenigstens hauptberufliche, sagt man dann in Deutschland, ja, was das auch wieder mit in sich trägt, ist auch nochmal dahingestellt, vor Ort sind. Kirche kann nur leben, wenn Leute für andere was machen. Das haben wir gut gelernt, das ist in unserem Unbewussten gut drin. Das führt dazu, dass Kirche eine Dienstleistungsorganisation sind, wo einige für andere was machen und die anderen als Kunden sich bedienen lassen. Das ist ehrlich gesagt überhaupt kein Bild von Kirche. Das ist nicht das Kirchenbild, von dem aus wir glauben. Von der Bibel jedenfalls nicht. Von dem, was Christus uns gezeigt hat, jedenfalls nicht. Und deswegen bestreite ich auch massiv die ganze Rede vom Mangel. Weil Mangel, also bei uns in Deutschland redet man leidenschaftlich von Geldmangel, Glaubendenmangel und Priestermangel. Mangel ist, also wir können uns gerne darüber unterhalten, ob es genug oder zu wenig Priester gibt, aber von Mangel ist ein bisschen schwierig zu reden, weil Mangel immer heißt, ich beschreibe eine vergangene Situation als normativ für die Gegenwart. Und weil das nicht so ist, fühle ich Mangel. Also nicht mehr 50% aller Leute gehen zur Kirche, sondern 8, das ist ein Mangel. 1960 waren es 50%, heute sind es 8, wie schrecklich. Nur noch
25% zahlen Kirchensteuer, demnächst viel, viel weniger. Das ist ja schrecklich. Weil ich eine bestimmte historische Situation für normativ halte, die selber keine 100 Jahre alt ist, ja, beschreibe ich die Situation so. Ich kann das alles verstehen, aber es ist für mich kein überzeugender Punkt. Sie können sich selber fragen, welche anderen Bilder und Muster Sie noch haben. Ich könnte noch viel mehr nennen. Ich nenne nur zwei. Hier heißt es Kirchgänger, ne? In der Schweiz. Kirchgänger, bei uns heißt es Kirchenbesucher. Der Kirchenbesucher als Spezies, ja, sage ich mal so, gehört in eine interne Bewertung von Katholizität. Eine Hierarchie. Also richtig gut sind ja nicht Leute, die zur Kirche gehen, sondern richtig gut sind Leute, die sich multipel engagieren. 7 Ehrenämter, das ist richtig gut. Das sind die Guten. Wir kennen uns, wir arbeiten für die Kirche. Etwas weniger verlässlich sind diese Kirchgänger, die nur sonntags zur Kirche gehen. Von denen weiß man nicht, die engagieren sich ja gar nicht. Also, sind ein bisschen suspekt. Die konsumieren nur. Noch viel schwieriger sind die Kasualienfrommen. Also die kommen nur zur Beerdigung und Hochzeit und Taufen. Und ganz schwierig, ganz, ganz schlecht, wenn nur Weihnachten kommt. Denn die nützen uns ja aus. Vielleicht sagen sie es nicht so. Aber intern gibt es eine ganz klare Hierarchie. Ich habe das jetzt nur etwas verspitzt. Ich finde, das ist völlig unangemessen. Was wagen wir da eigentlich zu sagen? How can we dare, sagt man ja heute. How can we dare, anderen sowas zu unterstellen? Wir wissen nichts von den Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Aber weil wir sagen, die Gemeinde, so wie sie ist, in ihrer Form, wäre das Normative, deswegen denken wir so. Wie also aufbrechen geht. Wenn wir fragen würden, wie dann eine Kirche, ich habe noch 5 Minuten, aussehen könnte, es wird ganz schrecklich, dann glaube ich, dass wir sie eigentlich so ein bisschen auf den Kopf stellen müssen. Kirche von ihrer institutionellen Gestalt her zu denken, halte ich nicht für weiterführend. Auch nicht von Priestern und Hauptberuflichen her zu denken. Auch nicht von einem festen Kanon von Aktivitäten. Und schon gar nicht von oben nach unten. Das ist in uns tief eingegraben, aber das wäre gut zu verlernen. Sondern anders. Wenn es so ist, dass das Reich Gottes nahe ist, und haben wir heute gehört, haben wir gesagt, Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir Christus, wie schön, dass es so ist, dann sehe es eher so aus. Ich müsste von dem Leben und den Energien vor Ort her denken. Was ist hier los? Wo ist hier Kraft? Wo zeigt sich die Geistkraft? Wie können wir das unterscheiden? Und was bedeutet das für uns? Dann würde das bedeuten, Kirche sehr dezentral leben zu können. Von den Gaben der Leute, die da sind. Und ja, dann sind da 5 alte Leute an einem Ort und leben Kirche. Die werden das anders machen als die 20 Mönche in Einsiedeln. 50, ne? In Einsiedeln. Ja? Das darf so sein. Und das darf sehr unterschiedlich so sein. Wo ich das am intensivsten gelebt und erlebt habe, ist in England. Weil ich glaube, dort an dieser Stelle, dort wo, sag ich mal, dieser Prozess des sich Auflösens einer bestimmten Kirchengestalt schon weiter fortgeschritten ist, sind auch Neuaufbrüche anders zu deuten. Die Engländer nennen das Fresh Expressions of Church. Und es ist das Ergebnis eines langen Weges. Achtung, ein langer Weg, nicht bis morgen. Und dieser lange Weg begann mit Glaubenskursen, denselben, die so ähnlichen wie Father Mellon das heute benannt hat. Also Menschen wurden neu mit dem Evangelium zusammengebracht. Die herausfordernde Antwort danach war aber, dass die Art und Weise, wie die Kirche leben wollen, ganz anders ist. Die wollten nicht einfach Evensongs, manche schon, aber nicht alle. Und so entstanden dann neue Formen, auch verrückte Formen. Und die Frage, ob man am Sonntagmorgen in einem Musicaltheater mit 1500 Jugendlichen 2,5 Stunden harte Hardrock-Mucke, Lobpreis, ja, ist für mich ein bisschen so heavy gewesen, aber immerhin, ob das Kirche ist, ist überhaupt keine Frage. Das ist Kirche, aber eben anders. Und darf das sein? Ich habe gesehen, dass diese Formen, die dort entstanden sind, erheblich achtsamer auf die geistliche Substanz waren als manches, was ich erlebt hatte, und erheblich mutiger waren, auch zu scheitern, nämlich es war alles explorativ. Das konnte auch in 2 Jahren nicht mehr da sein. Und das andere, ich denke, dass wir da uns fragen dürften, ob nicht kirchlicher, christlicher Glaube in Zukunft dann an den verschiedenen Orten des Lebens so sein kann, wie die das in Afrika und in vielen Teilen der Welt machen, nämlich zu sagen, die Menschen, die in einem Ort, in einem Lebensraum leben, die bilden dort die Kirche, die da sind. Ich habe das sehr reich erlebt. Ich habe das spirituell sehr reich erlebt, dadurch, dass das Wort der Schrift, Nehemia lässt grüßen, immer im Mittelpunkt stand. Ich habe es sehr reich erlebt, weil klar wurde, jede und jeder entdeckt dort seine Gaben. Und ich habe es reich erlebt, weil immer die Frage war, wie können wir hier in unserem Dorf, in unserem Stadtteil, in unserer Straße, ob das jetzt in Mexiko war oder in Afrika oder in den Philippinen, entdecken, was Gott heute hier von uns will. Was ist hier die Herausforderung? Was ist hier die Frage? Ich höre auf an dieser Stelle. Jetzt überspringe ich ganz schnell ein paar Dinge und möchte abschließend noch kurz sagen, wenn wir in eine solche Situation kämen, dass wir Kirche nicht mehr sehen als einen festen Kanon und eine feste Gestalt, die es unbedingt sein müsste, haben wir viele Fragen an unsere Tradition. Was bedeutet denn dann eigentlich Pfarrei und wie ist das sinnvoll? Was meint hier eigentlich Amt und Ordination? In welcher Weise feiern wir Sakramente? Aber ehrlich gesagt, neue Erfahrungen bringen auch neue Fragen. Und unsere Tradition ist nicht schwach, kreativ auf solche Fragen zu antworten. Wir haben manchmal alte Bilder und kommen deswegen nicht zu neuen Ideen. Aber wenn ich Kirche sehen würde als ein Netzwerk von vielen Orten, in denen Menschen Gott erfahren, an denen sie spüren, dass Gott sie sammelt und verbindet, an denen man versucht, in der Welt den Unterschied zu machen, dann ist für uns in Deutschland ganz klar, dass in unseren katholischen Kindergärten, in Flüchtlingsinitiativen, in Caritasverbänden und sonst wo natürlich Kirche lebt und wie. Anders als in einer Kirchengemeinde. Nicht weniger, sondern anders. Aber wenn ich das voranschreiben wollte, wenn ich daraus weiter was machen wollte, wohin käme ich dann? Ich glaube, 3 Prioritäten bräuchten wir. Erste Priorität, es geht um reife Persönlichkeitsprozesse zu unterstützen. Menschen, die anfangen, ihr Leben aus dem Evangelium zu gestalten, weil sie herausgefordert an einem bestimmten Ort Gemeinschaft bilden aus ihrer Sendung heraus, brauchen Unterstützung. Haben wir tendenziell in unseren Kirchengemeinden sehr wenig gemacht. Ich war immer erstaunt, als ich in anderen Teilen dieser Welt war, wie viel Wert und wie viel Engagement und wie viel Ressource in Bildungsprozesse für Mündigkeit gesteckt wird. Bei uns erlebe ich das eher so, als ob wir das nicht so richtig in den Griff genommen haben. Mündigkeit heißt aber auch, dass am Ende die Leute stärker sind als die, die sie mündig gemacht haben und damit ihre Wege gehen. Wie schön! Müssten wir uns freuen. Freuen wir uns aber nicht, weil das ein bisschen Unruhe bringt. Das Zweite ist, man müsste darauf setzen, bei den Menschen zu sein. Sendung heißt bei den Menschen sein. Das Reich Gottes entdecken. Solidarisch mit den Menschen, besonders mit den Armen und Bedrängten zu sein. Und schließlich drittens, es geht wesentlich darum, dass wir uns fragen, wie können wir im Glauben so gestärkt sein und unseren Glauben so feiern, dass wir wirklich daraus genährt werden, wirklich daraus leben können. Mich bewegt das sehr stark, uns bewegt das in unserem Bistum sehr stark. Wir steuern auf eine Situation zu, in der von dieser klassischen Gefügeform tatsächlich wenig übrig bleiben wird. Also eine Pfarrer, eine Gemeinde gibt es bei uns schon lange nicht mehr, bei Ihnen ja auch nicht. Aber auch, also auch das, was wir sehen, heißt, dass wir in 10 Jahren ungefähr 20 Pfarrer haben werden für ein Gebiet, das zwischen Cuxhaven und Göttingen liegt. Das ist ein Riesengebiet. Wenn wir dann in dieser Weise sagen, wir machen noch die Pfarreien so, wie wir sie gemacht haben, das ist einfach Humbug, das geht nicht. Umgekehrt sind viele engagierte Menschen unterwegs. Wie stärken wir die? Und wie freuen wir uns mit denen zusammen, wenn sie ökumenische Kirchengemeinden aufbauen, etc.? Und wie stärken wir sie darin? Und wie feiern wir welche Liturgien so, dass man daraus leben kann? Soweit und herzlichen Dank. Ja, genau. Machen Sie es doch mal so, drehen Sie sich zu Ihren Nachbarn um, tut gar nicht weh, und unterhalten sich einfach mal ein bisschen über das, was Sie gehört haben, sodass wir dann noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Das machen wir 2 Minuten oder 3, weil wenn es so wäre, dass man jetzt sagen würde, einer fängt an zu reden, dann ist das schnell zu Ende und nur einer hat geredet. Also das murmeln Sie miteinander 2, 3 Minuten, Anknüpfung, Widerspruch, Ärger, Sauerheit und so weiter.
Auf diese Ausführungen. Wir versuchen jetzt doch, das noch etwas ins Plenum zu nehmen, etwas zu hören, was das bei Ihnen ausgelöst hat an Fragen, an vielleicht Reaktion im Allgemeinen. Wer möchte da den Anfang machen?
Wir sind doch unter uns.
Ja, bitte.
Wie sehen bewährte Gefäße für diese Herzensbildung aus?
Also meine Erfahrung, erstmal, ich kenne kaum Erfahrung in meinem Kontext, wo ich sagen würde, da geschieht hinreichende Bildung. Bildung jetzt nicht im Sinne von Indoktrination, das geht sowieso nicht. Sondern wenn ich dann darauf gucke, dann schaue ich auf Erfahrungen, die ich mit anderen machen durfte. Also eine wichtige Form von Herzensbildung habe ich im Kontext dieser Small Christian Communities erlebt. Das heißt, eine einfache, nicht akademisch geprägte Weise des Umgangs mit der Schrift, die sagt, du kannst auf sein Wort hören. Wir können auf sein Wort hören. Ich finde, dass wir sind da an der Stelle echt ein wenig akademisch verbildet, sage ich mal so. Ich habe nichts gegen Exegese, überhaupt nicht, kein bisschen. Aber das Erste ist doch, dass der Herr zu mir spricht und dass ich es verstehe. Das Menschen zu lehren, verändert sie. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich gesehen habe, ist, dass dort, wo Verantwortung wahrgenommen wird, im Kontext der Kirchen Afrikas und Asiens, eine ganz interessante Art und Weise der Auswahl der Leute stattfindet, nämlich durch die Gemeinde, und dann immer Prozesse, in denen die hinreichend gebildet sind. Also Katechese funktioniert bei denen nicht so, dass irgendwer gefragt wird, es zu tun und es dann macht. Sondern dass es Wege gibt, wie man lernt, wie das geht. Erstaunlich umfangreich. Erstaunlich prozesshaft. Ich selber bin sehr stark geprägt durch Erfahrungen eines philippinischen Pastoralteams. Da habe ich gemerkt, es war immer ein Zusammenhang zwischen Wort Gottes, einfacher liturgischer Feier und theologischen Inhalt. Das war Interessante war, dass mit den Menschen, mit denen man das gemacht hat, am Ende tatsächlich Herzensbildung stattfand. Also die haben auch was im Kopf gehabt nachher, was wichtig war, aber vor allem haben sie eine Erfahrung mitgenommen. So, vielleicht so als Hinweis.
Ja,
wie passt?
Ich würde gerne dazu etwas sagen.
Ja, gut. Er ist der Moderator. Ja.
Also wir hören ja viel, dass wir Menschen Erfahrungen machen sollten. Und Erfahrungen machen wir über den Körper.
Ja, genau.
Und vom Biologischen her haben 5% des Ratio die Gehirnhälfte und die andere Seite ist die rechte. Das sind die Erfahrungen von afferent ankommenden Impulsen, also von außen ankommenden Impulsen. Also das Ganze ist in Resonanz, und auch in Resonanz gesprochen, heute Morgen. Mit Energien, das hat mit Spüren, mit Wahrnehmung
so ist es.
Zu tun.
Genau.
Also für mich ist Herzensbildung der größte Weg eigentlich anfangen, wo das wahr im Körper und wie fühlt sich das an. Es hat auch mit Dichte zu tun.
Ja.
Wie dicht wird
also auf jeden Fall ist es, genau, auf jeden Fall ist es ganzheitlich, deswegen habe ich, und ich glaube, das Spannende, das wollte ich auch sagen, diese Liturgien, die wir gefeiert haben, waren ja nicht eine Messliturgie, sondern waren Liturgien, in denen Menschen berührt werden konnten, auch durch ihre Haltung, durch die Art und Weise, wie sie sich bewegen, weil das hat ja damit zu tun, also das hat mit dieser Körperlichkeit zu tun, in der wir stehen. Das prägt sich dann ins emotionale Gedächtnis stärker, viel stärker an als jeder Inhalt.
Ja, ich habe dieses Problem bei wie viele Freikirchen, wie viele Sekten, wie viele andere Konfessionen und Religionen sind entstanden, weil doch eben die totale Freiheit da ist. Zuerst war ein guter Kern, ich lese in der Bibel, ich komme Christus näher und dann trenne ich mich ab von anderen Gemeinschaften. In welcher Richtung geht das? Also Ihr Bild hier niederreißen und was entsteht dann? Kann ich so offen sein, dass alles Mögliche dann entsteht und nach einer Generation wird es ganz sicher wieder Strukturen geben müssen.
Ja. Aber ich habe von Niederreißen nicht gesprochen. Ich nicht. Sie eben gerade. Ich habe von Veränderungen gesprochen, die passieren. Das, was Sie beschreiben, ist schon passiert. Die Frage wäre, wie ist das katholisch denkbar? Das war, glaube ich, ist Ihre Frage. Was heißt hier Einheit? Ja? Also, ich habe ja vorhin gesagt, ich möchte Tradition neu denken lernen. Wenn Priester, und ich bin ja auch einer, als Aufgabe haben und Bischöfe auch, einen Dienst an der Einheit zu tun, dann hat das mit dem zu tun, was Sie jetzt sagen, aber steht nicht auseinander. Ich würde immer sagen, die Vielfalt, erstmal die Vielfalt von Formen und von Wegen, von Glaubenswegen, haben Sie ohnehin nicht in der Hand. Sie so, keiner von uns. Ne? Das passiert und so. Aber wenn ich mich frage, wozu dient eine Pfarrei? Wozu dient auch das Amt in der Kirche? Dann dafür zu sorgen, dass das nicht zu diesen Explosionen kommt. Wir Menschen haben manchmal ein sehr dialektisches Verständnis von Wirklichkeit. Ja? Ich bin gut und dann also du nicht. So, das ist relativ leicht. Ja? Also das funktioniert ziemlich gut. Auch heutzutage funktioniert es ziemlich gut. Aber die Frage wäre, und das wäre, glaube ich, das ist wirklich zentral, die Aufgabe des Amtes und ihr notwendiger Dienst und eigentlich auch ihr tiefster Sinn, diese Einheit in Christus als Weite zu bewahren. Und Weite heißt, dass ich mit einer unglaublichen Vielfalt umgehen lernen will und muss. Und dass ich es nicht als Bedrohung empfinde, wenn einer sehr stark eucharistische Anbetung macht und der andere das nicht tut. Und beide zu der einen Kirche gehören. Also die Exklusionsmechanismen, die wir so gerne drauf haben, von denen der Abt heute Morgen auch sprach, in unserer Kirche haben wir das richtig gut auch jetzt hingekriegt in den letzten Jahren, haben bei der Frage zu tun, wenn wir glauben, dass der Christus unser Mittel ist, dann verbindet er uns. Ja? Und natürlich ist das ein sehr weiter Raum und die Grenzen, die sind nach außen hin immer fließend. Die sind nicht so eindeutig. Ich finde, katholisch wird dann schwierig, wenn jemand anders es mir abspricht. Ja? Vorher nicht. Weil die Weite ist groß und die Einheit bin nicht ich, der sie erzeugt, sondern ist jemand anders, der sie erzeugt hat und wir befinden uns in diesem Raum. Und da kann man gerne drüber diskutieren, weil natürlich haben wir in einer Kirche, die stark von der Struktur her dachte, gesagt, wenn du nicht genauso bist wie ich, dann bist du draußen. Dieses In-Out-Modell. Und ich glaube, das ist nicht ein christliches Modell. Das ist kein christliches Modell. Das funktionierte bestimmte Zeiten, aber es war da deswegen auch nicht schwierig, weil mindestens in Deutschland galt ja, ich glaube, das galt auch in der Schweiz, wenn also der Fürst katholisch war, waren alle katholisch, ja, dann konnte man in die evangelische Fürstentümer umziehen und umgekehrt. Dann gehörten aber alle immer dazu. Religionspluralität war nie leicht, früher völlig undenkbar bei uns im Bistum, dass überhaupt Katholiken da sein durften, ja. Und das zu lernen, ist, glaube ich, ein schwieriger Weg. Sie sehen es aber auch, dass es gesellschaftlich ein schwieriger Weg ist und schon innerkatholisch ein ganz schwieriger Weg. Aber das ist unsere Herausforderung an der Stelle.
Vielen Dank. Ich muss leider, ich habe versprochen, Sie pünktlich wieder in den Theatersaal zu führen.
Aber Sie haben 5 Minuten später begonnen.
Also wir halten uns an die Vorgaben. Sie haben gesehen, ganz viele, Folien mussten leider übersprungen werden. Ich glaube, dafür ist gerade auch dieser Buchtisch da vorne in der Gartenhalle. Wir sprechen dann danach über die Provisionen. Also ich glaube, ganz viel, das uns Herr Hennecke noch zu sagen hätte, gehabt hätte, können wir nachlesen in seinen Büchern, um so diesen Tag wirklich noch etwas nachwirken zu lassen. Nicht damit wir zurückkommen und einfach das tun, was wir eh schon wissen und seit langem getan haben.
Einen Satz darf ich aber noch sagen.
Ja.
Denn es ist gar nicht mein Buch, es ist ein Buch von mir und meiner Kollegin. Und das finde ich auch wichtig, weil wir seit Jahren immer in Teams zusammenarbeiten und wir haben es beide geschrieben. Deswegen, das wollte ich nur sagen.
Sehr gute Ergänzung. Genau. Viertel nach drei geht es weiter hinten im Theatersaal. Genau. Dann bis gleich.
Das war die Aufzeichnung der Breakout-Session mit Dr. Christian Hennecke aus Hildesheim in Norddeutschland. Weitere Informationen und andere Vorträge vom Impulstag Einsiedeln 2019 sind zu finden unter www.impulstag-einsiedeln.ch.